NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Dezember 2014. Der Todestag des Publizisten Ralf Giordano.
Meine Daseinspiste reicht über eine fast unendlich lange Strecke. Quer durch das mörderische 20. Jahrhundert bis ins 21. Ein Mirakel, vor dem ich immer noch fassungslos stehe, oft genug unentschieden, ob ich darüber nun lachen oder weinen soll.
Wer mit 84 Jahren seine Autobiografie so beginnt, der macht direkt zwei Dinge klar. Erstens,
ich habe etwas zu sagen.
Und zweitens,
ich habe keine Angst vor Pathos.
Ralf Giordanos Lieblingsmusik ist dann auch die Pathetik von Tschaikowski.
Wenn er so einen Raum betrat, das war immer mit einer gewissen Wucht verbunden. Hallo, hallo, jetzt bin ich hier, hört mir mal bitte zu.
Helge Malchow, lange Jahre sein Verleger bei Kiepenheuer und Witsch in Köln.
Aber man konnte auch mal einen Witz machen über seine Eitelkeit, mal eine ironische Bemerkung, über die er dann auch lachen konnte. Diese Eigenschaften, auch seine Eitelkeit, hat man ihm gerne vergeben, weil man ihn auch immer von diesem Sockel herunterholen konnte, wenn man es gewollt hat.
Ralf Giordano wird 1923 in Hamburg-Barmbek in eine Musikerfamilie geboren. Der Großvater ist ein aus Sizilien eingewanderter Orchesterleiter, die Mutter stammt aus einer jüdischen Familie. Eine glückliche und ziemlich normale Kindheit. Sie endet an einem Tag im Sommer 1935.
Ich kam eines Morgens in den großen Ferien auf die Straße und spürte an den Gesichtern meiner Spielgefährten eine seltsame Veränderung. Und dann sagte einer von ihnen, Ralle, mit dir spielen wir nicht mehr, du bist Jude.
Von da an ist nichts mehr normal. Im Gymnasium wird der junge Ralf von seinem Klassenlehrer, einem überzeugten Nazi, gezielt gedemütigt. So sehr, dass er im November 1938 mit 15 Jahren einen Selbstmordversuch macht.
Im Hamburger Stadtpark habe ich mich versteckt und wollte dort verhungern oder erfrieren. Aber dann geschah etwas ganz Seltsames. In diesen Tagen und Nächten, dort ist mir klar geworden, der ist im Unrecht, nicht ich. Ich habe von der Zeit an niemals wieder Minderwertigkeitskomplexe gehabt.
Für ihn und seine Familie geht es ums Überleben. Ralf, der psychisch Stärkste, übernimmt früh Verantwortung, auch für die beiden Brüder und die Eltern.
In diesen Jahren 39, 40, 41, wo sich die Gefahr verdichtete, hatte ich eine Idee, die mein ganzes Leben bestimmte, das eigene Leben als Rohstoff für ein Buch zu nehmen, was ich mein Buch nannte.
Dreimal verhaftet ihn die Gestapo und misshandelt ihn schwer.
Die Gestapo-Männer verrichten ihr Werk routiniert. Sie dreschen auf mich ein und reden dabei von etwas ganz anderem, von Tomatenstauden, die sie auf ihren Balkons hegen und pflegen. Hier überflutet mich das Gefühl, im gesamten Kosmos mit diesen beiden seltsam unbeteiligten Ungeheuern allein zu sein.
Doch sie lassen ihn dreimal wieder laufen, weil er ja nur halb Jude ist. Bei einer überzeugten Antifaschistin findet er im Februar 1945 ein feuchtes, rattenverseuchtes Kellerversteck für die Familie. Von einem Kommunisten hat er eine Pistole bekommen und will damit die Mutter erschießen, sollte die Gestapo das Versteck finden.
Es kommt mir darauf an, dass demokratisch sozialisierte Menschen von heute begreifen, was das für ein System gewesen ist, dass Menschen, Söhne in eine solche Situation bringt.
40 Jahre später erscheint Ralf Giordanos Roman Die Bertinis. Zum ersten Mal erzählt er hier die eigene Familiengeschichte.
Hitler ist tot. Im Kerzenlicht der Menorah nun geschah es, dass die drei Brüder zeitlupenhaft die abgemagerten Gesichter vor Anstrengung verzerrt auf die Beine kamen und mit ungeschmierten Gelenken zu tanzen begannen. Dann klappten sie zusammen.
Alles, was er getan hat, politisch, journalistisch, in seinem Leben, geht zurück auf die Erfahrung der Unterdrückung, der Verfolgung während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. und dem sehr, sehr, sehr glücklichen und zufälligen Überleben von ihm selbst und seiner Familie.
Ralf Giordano entscheidet sich, in Deutschland zu bleiben, schreibt für die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung über die ersten Prozesse gegen NS-Täter und schließt sich in Hamburg der KPD an.
Ich wollte natürlich ein antifaschistisches Deutschland. Ich habe dabei einen Fehler gemacht, den ich meiner Jugend zugute halte. Ich habe geglaubt, die Feinde meiner Feinde müssen auch meine Freunde sein. Und darum war mein Eintritt in die Kommunistische Partei 1946 ganz organisch.
Als glühender Bewunderer Stalins wird er zur weiteren Bewährung in die DDR geschickt. Von dort allerdings kehrt er nach 9 Monaten ernüchtert nach Hamburg zurück. Aber erst 1957 löst er sich endgültig von der Partei.
Er hat die Unterdrückungen erlebt innerhalb der Partei, wie mit Andersdenkenden umgegangen wurde. Und dafür war er dann doch zu freiheitsliebend. Das ist dann für ihn klar geworden, dass man so keine demokratischen Strukturen schaffen kann.
1961 zieht er in seinem Buch »Die Partei hat immer recht« selbstkritisch Bilanz. Ein Interview dazu beim NDR lässt den Sender auf ihn aufmerksam werden. Er kann direkt anfangen beim Fernsehen. 3 Jahre später ruft der WDR.
»Hier kennt uns noch keiner, aber das wird sich bald ändern«,
sagt er, immer noch Berufsanfänger, vor dem WDR-Filmhaus in Köln zu einem Kollegen. Gäbe es das Wort Selbstvertrauen nicht, für ihn müsste es erfunden werden. Und er behält recht, beim WDR kann er sehr bald große Dokumentarfilme machen. Der Durchbruch kommt 1966. Sein Film über die deutschen Kolonialverbrechen in Afrika vor dem Ersten Weltkrieg zerstört eine in der Bundesrepublik bis dahin sorgsam aufrechterhaltene Legende, die von den guten Deutschen in Afrika unter Kaiser Wilhelm.
Sie, meine Damen und Herren, werden gleich erleben, dass es so nicht gewesen ist.
Geschichtsfälschung, schäumt die konservative Presse. CDU-Bundestagspräsident und Großwildjäger Eugen Gerstenmaier fordert die Absetzung des zweiten Teils. Doch Giordanos Recherchen in Afrika und in deutschen Kolonialarchiven sind nicht zu widerlegen. Von nun an filmt er vor allem in der sogenannten Dritten Welt, stets auf der Seite der Opfer in Geschichte und Gegenwart.
Ich bin immer auf Menschen zugegangen. Ich habe nie irgendeine Blockade gefühlt, Gefühle zu zeigen. Und das in einem Land, in dem es nicht üblich ist, Gefühle zu zeigen. Ich denke, das ist ein Teil meines Erfolgs auch gewesen.
Und natürlich seine Sprache. Er meißelt die Sätze geradezu in die Tonspur, wortgewaltig, pathetisch und gerade deshalb so wirkungsvoll. Wie im Film über den ermordeten kolumbianischen Priester und Guerillero Camilo Torres.
Bogotas glänzendes Bank- und Industrieviertel wird förmlich gewürgt vom Ring der Slums. Las Colinas, Policarpe, San Domingo. Dieses Inferno ist der Humus, auf dem Camilo Torres' elementarste Entscheidung gedeiht. Nächstenliebe, sie wird die Quelle seines Konfliktes, das Zentrum seiner Tragödie.
Nach fast 20 Jahren Filmarbeit auf 4 Kontinenten wird die Flugangst zu stark. Erst jetzt, mit bald 60, findet er die Zeit, sein Buch zu vollenden. Die Bertinis wird 1982 zum Bestseller.
Dieses Buch war notwendig, es hat gefehlt,
sagt Heinrich Böll. Die 5-teilige Verfilmung im ZDF tut ihr Übriges, Ralf Giordano in der Bundesrepublik zur moralischen Instanz zu machen. Mit seinem nächsten Sachbuch »Die zweite Schuld« und der Dokumentation »Der perfekte Mord« thematisiert er Ende der 80er Jahre wie niemand zuvor den Unwillen großer Teile der Bevölkerung, nach dem Krieg die erste Schuld in der Nazizeit wirklich aufzuarbeiten.
Juristen im Dritten Reich, Sonderrichter, Volksrichter, Standrichter, Wehrmachtsrichter. Sie werden bis 1945 mindestens 32.000 Menschen zum Tode verurteilen. Die Täter dieser Massenvernichtung in der Robe gelangten fast ausnahmslos in den Justizdienst der Bundesrepublik Deutschland. Dies vor den Augen einer Gesellschaft, deren Mehrheit von Tathaftung nichts wissen wollte.
Ralf Giordano hat in der breiten liberalen Öffentlichkeit eine enorme Aufmerksamkeit geschaffen für persönliche und für strukturelle Kontinuitäten. Ich glaube, dass das ein riesiger Verdienst ist, denn heute wird über diese Zusammenhänge ja sehr viel offener und sehr viel informierter gesprochen als noch bis Ende der 60er Jahre.
Über sein Privatleben berichtet Giordano stets sehr offen. Seiner ersten Frau Helga leistet er bei ihrer Krebserkrankung 1984 aktiv Sterbehilfe, ohne dafür belangt zu werden. Und auch seine dritte Frau verliert er an die Krankheit.
Das waren Erlebnisse, die in ihrer Wiederholung hätten dazu führen können, dass man dann eben auch in jeder Hinsicht gebrochen worden wäre. Und das war bei ihm nicht der Fall. Nach der Trauer hat er es dann immer wieder geschafft, sich dem Leben zuzuwenden.
Der private Giordano ist im Übrigen immer für eine Überraschung gut, erzählt sein Verleger Helge Malchow.
Auf dem Balkon eine elektrische Eisenbahn, über die er stundenlang Geschichten erzählen konnte. Oder der alte Jaguar in der Garage. Das waren oft Gebiete, die wahrscheinlich für ihn wichtig waren, um da eine Art Ausgleich zu haben, weil dieses dauernde Dasein als öffentlicher Intellektueller natürlich auch eine sehr anstrengende Sache war.
Denn als wortgewaltiger Mahner mischt er sich immer wieder lautstark in öffentliche Debatten ein. Etwa 1992, nach der ersten Welle rechter Ausschreitungen und Anschläge, mit einem offenen Brief an Helmut Kohl, den, wie er ihn nennt,
Kanzler von Bitburg, Hoyerswerda, Rostock und Mölln.
Bis in den bewaffneten Selbstschutz werde er sich verteidigen gegen neue Nazis und Rassisten. Auch eine Reaktion auf hunderte anonymer Morddrohungen, die bei ihm eingehen. Am Ende seines Lebens lässt ihn sein moralischer Kompass jedoch im Stich. Aus nachvollziehbarer Kritik an undemokratischen Strukturen im Islam und Defiziten bei der Integration wird bei ihm mehr und mehr ein Sturmlauf gegen den Bau einer Moschee in Köln-Ehrenfeld.
Großmoscheen schießen in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Eine Kriegserklärung, eine Landnahme auf fremdem Territorium,
nennt er das. Und in einem Streitgespräch mit einem Vertreter der türkischen Gemeinde geht er noch weiter.
Auf dem Wege hierher hatte ich einen Anblick, der meine Ästhetik gestört hat. Eine von oben bis unten verhüllte Frau. Ein menschlicher Pinguin. Eine Shadow-Verhüllte.
Ich bitte Sie um Bewahrung der Menschenwürde. Sie ist ein Mensch, egal wie sie aussieht.
Ich beharre trotzdem darauf. Ich sage, ich will auf deutschen Straßen keiner Burka-Verhüllten begegnen.
Das war so ein typisches Beispiel für seine Emotionalisierung und seine rhetorischen Entgleisungen. Das war dann eine kollektive Diffamierung von Frauen im Islam,
die noch heute auf radikal-islamischen Webseiten zur Mobilisierung genutzt wird.
Die deutschen Umama, Multikulti-Illusionisten, Sozialromantiker und Beschwichtigungssouffleure, sie haben wahrlich genug Unheil angerichtet.
Das ging ja so weit, dass er damals das erste Buch von Sarrazin,
Deutschland schafft sich ab,
sogar gelobt hat, während ich ihn darauf hingewiesen habe, dass in diesem Buch eindeutig ein Vererbungsbiologismus enthalten ist, den man in der deutschen Geschichte vor allem mit dem Nationalsozialismus verbindet. Und das hätte ihm eigentlich auffallen müssen, aber es ist ihm nicht aufgefallen.
Dieser arme Ralph Giordano, der hat sich so verrannt in einer bitteren, einseitigen Polemik. Der ist so randvoll vor Wut vor dem Islam, dass er mittlerweile Applaus von den Nazis kriegt.
Kabarettist Hagen Rether. Zwar verwahrt sich Giordano entschieden gegen den begeisterten Beifall von Rechtspopulisten und Rassisten, doch das hilft ihm wenig. Mit seiner Polemik trägt er ungewollt dazu bei, die Grenzen des »Das wird man doch wohl noch sagen dürfen« hierzulande nach rechts zu verschieben.
Man könnte es als tragisch bezeichnen aufgrund seiner ganzen Lebensgeschichte, wenn dann Antidemokraten kommen und ihn als Kronzeugen benutzen.
Und weil der letzte Eindruck oft am stärksten in Erinnerung bleibt, tritt in den Hintergrund, wie viel er insgesamt dazu beigetragen hat, die Demokratie in der Bundesrepublik zu stärken. Am 10. Dezember 2014, heute vor 5 Jahren, stirbt Ralph Giordano in Köln. Seine Geburtsstadt Hamburg hat vor 2 Jahren einen kleinen Platz in Barmbek nach ihm benannt. Sein langjähriger Wohnort Köln bisher nicht. Dafür ist dort die Moscheedebatte wohl noch zu frisch.
Da würde ich doch sehr stark dafür plädieren, in Köln das Gedächtnis an ihn wachzuhalten, indem man einen Platz oder eine Straße nach ihm benennt. Er hat für die demokratische Kultur dieser Stadt Großes geleistet. Und ich finde, es gebietet die Gerechtigkeit, dass man das in den Vordergrund schiebt.
Postskriptum. Mein Leben ist mir immer wie ein Traum vorgekommen, seine Himmel und seine Höllen auch. Und so werde ich denn erst durch den Tod aus ihm erwachen.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an Ralph Giordano, der heute vor 5 Jahren gestorben ist. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info.